Also Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, von Vers 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich darf doch erwarten, dass bei dem einen oder anderen von uns von dem Begriff Jesus, der Erstgeborene von den Toten, so manches hängen geblieben ist. Ihm hatte es Gott vorbehalten, weil er seinen Leib, seine Zeit, sein irdisches Leben, das Gott ihm gab, ganz Gott hingegeben hat, in einer mustergültigen, originellen Weise, wie Gott der Vater das haben wollte. So, dass er am Jordan dort bei der Taufe sagen konnte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und von dort an, als die Taube über ihn kam, die Taube, wunderbare biblische Bilder, die Gott benutzt hat, und das Lamm. Und die Taube kam gerne auf das Lamm. Und als der Heilige Geist das Lamm ergriffen hatte, vorher schon geleitet, von Ewigkeit her bereitet, aber jetzt in diesen Augenblicken, blieb er nimmer in seinem Berufsleben, in seinem familiären Kreis, denn jetzt hat haargenau das begonnen, wozu Gott ihn beauftragt hatte, das ich dann in mehrfacher Weise auch schon erwähnt habe. Und von dort an wurde er vom Geist nicht in Urlaub geführt, nicht an Vergnügungsstätten gebracht, nicht dahin gebracht, wo man viel Geld machen kann. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und dort hat sich ein Schauspiel entwickelt, das der Himmel ganz gewiss mit großem Interesse und ungeheurer Spannung verfolgt hat. Alle, die in die Linie des Leibes Jesu berufen werden, haben ähnliche Führungen. Nicht so schwer, nicht so hart, wie der Heiland das hatte. Aber ich kann seelsorgerlich in vieler Leben beobachten und sehen, dass es bei uns auch so zugeht. Hingabe, Weihe zu Gott. Sein Leben und seine Zeit und alles dem Herrn überlassen. Und dann kommt der gute Heilige Geist. Er greift Besitz von solch einem Menschen, der sich Gott hingibt. Und dann leitet und führt er ihn. Die der Geist Gottes leitet, der Urtext sagt, das sind Söhne Gottes. Und dann fängt der Heilige Geist nicht an, uns immer wieder Erfolge zu schenken und zu geben, sodass die Leute uns bewundern werden. Wir erhalten auch nicht von überall her Applaus und Huldigungen und Belobigungen. Wir erhalten da nicht Lorbeerkränze, liebe Geschwister, aber es geht auch nicht um Plagerei, weil Gott uns schikanieren möchte. Nein, wenn jemand den Heiligen Geist empfangen hat, dann will der ihn zu einem Überwinder machen. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht geschehen, als die Taube kam. Da täuschen sich manche liebe Pfingstleute. Die meinen, Geistestaufe und Zungenrede, da ist das alles. Das ist der Anfang. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? dann wandelt auch in ihm. Lasst euch führen und lasst euch leiten. Und so wie bei Jesus, so soll das auch bei uns sein. Er hat ja Fußtapfen hinterlassen, denen wir folgen sollen. Wir dürfen durch die Kraft des Heiligen Geistes auch den Bösen überwinden. Sie haben ihn, den Bösen, überwunden. Durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses, das, was sie durch das Sühnopfer Jesu, durch das Blutvergießen Jesu empfangen haben von Gott, Vergebung aller Sünde, aus dieser Heilsgewissheit heraus, dass ich ein Gotteskind bin, dass Gott Wohlgefallen an mir hat, nicht weil ich besser bin als andere Leute, sondern weil ich rein gemacht wurde durch das Sühnopfer Jesu Christi. Wenn ich das bekenne, denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde das bekennt, dann wird man selig. Und die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Und der Geist Gottes, Gott selber ist es in uns, der den Bösen überwindet. Wundere dich also nicht, wenn du dich Gott hingegeben hast, wirklich ehrlich Gott hingegeben hast. Und wenn der Geist Gottes anfängt, dich zu prägen, dich zu leiten und zu führen, dass er dich nicht in Anerkennungen, sondern in Gegensätze hineinleitet, in Gegenteilen sich bewähren. Ich belege das alles biblisch, damit man es mir abnehmen kann. Und Jakobus sagt ja auch nicht, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in keine Anfechtungen hineingeratet. So hatte ich das zunächst einmal gemeint. Ich wurde gesegnet, von Gott geführt und dann habe ich verlangt, dass meine Geschwister das akzeptieren und anerkennen. Von wegen, dass Tiefschläge hat es da gegeben, Verdächtigungen und Unterstellungen hat es da gegeben. Und gerade derjenige, der von Gott gesegnet wurde, der das Heil wirklich erlebt hat, wirklich erfasst hat, liebe Geschwister, an dem beginnt Gott eine wunderbare Zubereitungszeit. Einen Prozess, damit wir fähig werden, mit Jesus Christus den Regentenstab einmal zu tragen. Wir sind nicht gerettet worden, liebe Geschwister, um einmal im Himmel zu sein und Däumchen zu drehen. Da gibt's eine neue Erde und einen neuen Himmel. Da gibt's Verwaltungsaufgaben. Da gibt's Repräsentationen. Da geht die Herrlichkeit vom himmlischen Jerusalem, das auf die neue Erde herniederkommen wird. Jetzt sage ich wieder Dinge, aber das glaube ich. Vorbehaltslos nehme ich das der Bibel ab. Und von Jerusalem aus, da wird eine Ausstrahlung gehen. Und da werden Könige, so las ich hier, Könige und Priester werden die Herrlichkeit Gottes auf der neuen Erde hinaustragen. Jeder Bote Gottes, wenn er von Gott geschickt ist, darf jetzt schon, vorschussmäßig natürlich nur, Herrlichkeit Gottes verbreiten und ausstrahlen. So müssen auch wir erprobt werden, geprüft werden. Jakobus sagt also, achtet es für lauter Freude, wenn die Schwiegermama eine Beißzange ist. Ich sag's ein bisschen derb, schwäbisch. Wenn die Schwiegertochter Flausen im Kopf hat und mit dem Geld nur so um sich wirft. Wenn die Kinder so schwierig sind. Also achtet es für Freude, wenn ihr in allerlei Proben, gottgewollte Prüfungen, nicht Sünde, hineingeratet. Und begreift und wisst es, dass das mit eurem Glauben etwas zu tun hat. Mit dem Reifegrad eures Glaubens, mit dem Läuterungsprozess, damit euer Glaube dem Gold gleicht, nicht dem Rohgold, sondern das mit dem Feuerprozess einen hohen Reinigungsgrad hat. Zu Lob und Preis, wenn offenbart wird Jesus Christus. Wenn der Heiland durch die Segnungen, die er mir schickt, die Kräfte, die er mir schenkt und die Situationen, die er zulässt in meinem Leben. Und die sind manchmal nicht zu begreifen, die kann man immer analysieren. So können die Situationen sein. Aber diese Dinge zusammen benutzt dann Gott, damit mein Vertrauen stabilisiert wird, ein Durchhalteglauben bekomme, ein Durchstehglauben bekomme. Zu Lob und Preis, wenn Jesus offenbart wird. Wenn die Offenbarung Jesu stattfinden wird und wir mit ihm geoffenbart werden in der Herrlichkeit und ich habe einen hochgradigen Glauben, ich habe die Reinigungsführungsprozesse meines Gottes über mich ergehen lassen, dann wird der Heiland gelobt werden, nicht ich. Da wird nicht Menschenverherrlichung, keine Heiligenverherrlichung, keine falschen Heiligsprechungen, sondern die Gnade Gottes. Bitte, der Jakobus sagt das ja auch. Selig ist der Mann, der die Anfechtung, der sie mit Geduld übersteht. Da habe ich meine liebe Not mit meinen lieben Geschwistern, wenn sie mit ihren Situationen kommen. Und ich soll sie wegbeten, diese Situationen. Die verlangen von mir, bet, dass meine Schwiegermutter endlich so wird, wie ich sie gerne hätte. Bete, Bruder Wegner, dass mein Mann endlich so wird, wie ich ihn gern haben wollte. Bete, Bruder Wegner, dass die Gemeinde, wo ich bin, so wird, wie ich sie haben möchte. Da kann ich nicht immer mitziehen. Da denke ich an den Jakobus. Ich sage, Bruder, Schwester, du musst dich erst freuen lernen in der Anfechtung. Dann hast du es begriffen. Solange du jammerst und klagst, und zu 10 Brüdern läufst und alle ausprobierst, welcher kann das wegbeten? Da handelst du falsch. Es tut mir leid, dass ich euch nichts anderes predigen und sagen kann. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, dir geschieht's grad recht, so wie dir's geht. Und das ändert sich erst, wenn du deine Lektion gelernt hast. Du musst dich lernen zu freuen in der Anfechtung. Ich könnte so viele biblische Beispiele hinzufügen, dass nur der Paulus und Silas, die haben sich gefreut, Gott gelobt und gepriesen. Der Silas hätte ja Vorwürfe machen können dem Apostel Paulus. Weißt du auch, wegen deinem Gesicht, das du da hattest, wegen deinem Traumgesicht, du hast doch den Mann gesehen, der gewunken hat. Und jetzt sind wir da, da sind wir. Und die Fußsohlen, die brennen. Ach, schmerzt das doch. Und eine stickige Luft ist da, das da. Und dieser hässliche Prozess, den man uns da gemacht hat. Und die Ratten, die da herumlaufen. Ach, ich befürchte, unsere Gefängnisse mit Therapie, mit sanitären Einrichtungen, mit juristischen Absicherungen, das sind doch gar keine Gefängnisse mehr. Paulus, wo hast du uns mit deinem Gesicht hingebracht? Und die Gefangenenatmosphäre, das war eine Rebellenatmosphäre da unter, da hatte jeder das Verlangen, bloß raus und wenn's mit Gewalt sein muss. Wenn man so einer Atmosphäre ist, da muss man sich abschirmen und unter der Deckung Gottes muss man sich da bringen. Herr, wo bin ich denn hier? Aber du hast es zugelassen. Ich will ja gar nicht hier sein. Warum hast du es zugelassen? Ha, damit du mich lobst in dieser Situation. Aber nicht so nachgemachter Lobpreis. Nicht so selbstfabrizierte Anbetung. Nein, nein. So von Herzen über die Anfechtungen freuen. Ich übe mich auch da drin. Es klappt nicht immer so wie bei Paulus bei mir, aber ich übe mich da drin. Und sie lobten Gott mit lauter Stimme. Und die Gefangenen, die haben das gehört. Was die dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Ich habe ja gesehen, das sind nicht Leute von unserem Schlag. Das sind ganz andere Typen. Das sind so Weichlinge. Jetzt sind sie durchgedreht. Nein, die haben nicht gesungen und Gott gelobt und gepriesen und um Hilfe angefleht, weil sie nicht mehr aus und ein wussten. Die haben gewusst, Herr Jesus, du bist da. Herr Jesus, du bist in meiner Situation. Herr Jesus, du kennst mein angeschlagenes Nervensystem. Und da ist nicht der Chef schuld, dass ich so ein angeschlagenes Nervensystem habe. Nicht meine Vorgesetzten, nicht meine Mitarbeiter, meine Mitbewohner, nicht die Gemeindegeschwister sind schuld, dass ich so ein angeschlagenes Nervensystem habe. Ich bin selber schuld, weil ich mich noch nicht gelernt habe zu freuen in den Anfechtungen. Die lobten Gott mit lauter Stimme und Jesus hatte sie nicht vergessen. Glaubst du, dass Jesus dich vergisst? Wie hatten wir doch gesungen? Hier wandelt der Sorgen her, schnell sich in Lust. Man weinet und klagt nicht mehr an Jesu Brust. Ist das schön, das hatten die erlebt. Wenn man das erleben darf, Lob und Dank, und dann steht Gott auch dazu. Und dann kam wieder so ein Erdbeben, ein Nicht. Das hat Gott gemacht. Ich wollte ja auch immer schon ein Erdbeben für meine Umgebung haben, aber ganz falsch, wisst ihr, wie ich das haben wollte. Aber so hat es Gott Lob und Dank nicht gemacht. Dem geht es nicht darum, dass die Leute erschüttert werden und um Hab und Gut und Besitz beraubt werden. Dem geht es darum, damit sie sehen, wie der Heinrich Wägner sich in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten benimmt. Und das ist für den Himmel so interessant, dass die unsichtbare Welt zuschaut. Wie benimmt sich die Schwester Frieda? Wie benimmt sich der Bruder Karl jetzt in der Situation, die ich zugelassen habe? Und das wird nicht anders in deiner Lage, wenn du kritisierst und nörgelst und traurig und deprimiert wirst. Im Gegenteil, das wird noch schlimmer. Wenigstens der Liederdichter behauptet das. Wir machen unser Kreuz und Leid nur noch größer durch die Traurigkeit. Jetzt bin ich aber schon bei meinem biblischen Thema. Der Erstgeborene, der sich von Gott hat führen und leiten lassen, der seine Zeit, sein Besitz, seine Kräfte, Gott alles zur Verfügung gestellt hat. Und dafür hat ihn die Taube, der Heilige Geist, geleitet. Wie hat er ihn geleitet? Er hat seinen Leib zu einem lebendigen Opfer gegeben, zum Schlachtopfer am Kreuz von Golgatha. Und die Liebe Gottes hat ihn verbrannt, da hat er ihn hingetrieben, der Heilige Geist. Und weil er das willig getan hat, gerne getan hat, oh Gott, ich komme, ich gehe diesen Weg, den du von Ewigkeit her beschlossen hast. Und deinen Willen, deinen Plan tue ich gerne, deinen Ratschluss akzeptiere ich. Möchtest du, Bruder, Schwester, den Ratschluss und Plan deines Gottes akzeptieren? Oder fängst du an deiner Umgebung herumzuschrauben und zu drehen? Dann dauern deine Probleme länger. Die sind schneller vorbei, wenn du deine Lektion gelernt hast. Und so wurde der Herr Jesus hinuntergeführt in den Hades. Das war alles nach dem Plan Gottes. Das hängt mit einer ewigen Jura, mit einer absoluten Gerechtigkeit unseres Gottes zusammen, in die wir uns kaum hineindenken können, liebe Geschwister. Er musste dahin geführt werden. Und der Satan hatte kein Anrecht an ihn. Der Tod konnte ihn als einzigen nicht halten. Und dann hat er die Bande des Todes, der Bindungen, der Trennungen von Gott, hat er dann aufgelöst. Und das konnte nur ein Mann wie Jesus. Und was sind das für Leute, die dem Erstgeborenen, die Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Das machen sie selber. Das wollen sie so. Da hat der Heiland den Sieg davon getragen. Ehre meinem Herrn, anbetungswürdiges Verhalten. Das hat er getan, weil Gott in ihm war. Gott war in Christus. In ihm war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und jetzt ist er der Erstgeborene. Die Bibel meint damit, dass solche geben muss, die genau so wie er. Wenn er der Erstgeborene ist, dann gibt es solche, die den gleichen Weg und den gleichen Sieg und die gleiche Macht erfahren dürfen. Er hat die Bahn gebrochen. Wie heißt die Reklame bei der Volksbank? Wir machen den Weg frei. Na, für was lassen wir das lieber? Aber er hat den Weg frei gemacht. Und jeder, der den Prozess und die Führung Gottes sich gefallen lässt und seine Lektion dabei lernt, das sind nicht schwere akademische Lektionen. Du sollst ja sagen zu Gottes Wegen. Fehler machst du dabei. Das traue ich dir ohne weiteres zu, dass du da Fehler machst. Aber du darfst wieder neu anfangen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, sagt Herr Jesus, ach, es tut mir leid, jetzt habe ich meine Lektion nicht gelernt. Gib mir doch noch einmal die Gelegenheit. Probier es doch noch einmal. Macht er doch sehr gerne. Er ist gütiger zu uns, als wir zu unseren Kindern. Und wenn wir die gleiche Leiden, den gleichen Prozess, Zubereitungsprozess hier auf dieser Erde lernen dürfen und ihn überwinden, den Bösen, durch des Lammes Blut und durch das Wort unseres Zeugnisses und unser eigenes Leben nicht so maßlos lieben. Man kann ja feststellen, ob man sein Leben noch maßlos liebt. Wenn man mal ein bisschen gekränkt und verletzt wird und das tut so furchtbar weh, dass man Szenen machen muss für die ganze Umgebung. Wenn man verletzt ist, der verletzte Stolz, die verletzte Ehre, dann liebt man sein Leben noch. Ich habe einen Bruder gekannt, der wurde gekränkt, richtig verletzt und öffentlich zur Schnecke gemacht. Ich sage halt ein bisschen derbe Worte, gell? Dann hat er sich rumgedreht und hat gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, das geschieht mir gerade recht. Das ist aber noch keine Kreuzigung. Ich danke dir, dass du so milde mit mir umgehst. Lieben Bruder, im Missionsfeld, mit dem ich sehr verbunden bin, den hat Gott sehr gesegnet. Wunderbare Früchte innerhalb von 3 Jahren, 4 Jahren, Gemeinde mit 500, aber wirklich bekehrte Leute, nicht Mitläufer. Der hat mit seinem kleinen Team in der Öffentlichkeit ordentlich Prügel bekommen. Ordentlich sind die geschlagen worden, dass die Wunden behandelt werden mussten. Jetzt, nicht im Mittelalter, jetzt, in unseren Tagen, letztes Jahr war das. Er sagt, ja, wie war's denn? Ach, hat er gesagt, ich habe solche Freude. Denn wenn der Teufel sich so sehr ärgert, dann ist aber Gott an der Arbeit. Dann tut er etwas. Und wir verweichlichten, wehleidigen Leutchen, die kleinste Verletzungen, wie tut das doch so weh. Wir überwinden weit um des Willen, der uns so geliebt hat. Ich bin so froh für die Bibel. Der Erstgeborene wurde unter der Leitung der Taube einen Prozessweg geführt und Gott hat ihn nicht verschont. Er ist in allen Bereichen versucht worden, wie wir auch. Und er musste, weil er nicht nur Gott, wahrhaftiger Gott, sondern auch wahrhaftiger Mensch war, gehorsam lernen in dem, was er gelitten hat. Das wollen viele Gotteskinder nicht mehr. Was bin ich froh, dass bei meiner Bekehrung wir immer wieder singen durften miteinander, wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unser Stern. Oh, wie schwindet da Dunkel und Grauen, denn er lenkt jeden Schritt und seine Gnade geht mit. Wenn wir folgen und trauen wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele? Musst du folgen und trauen. Wir flüchten uns lieber gern in so Gefühlssegnungen da hinein, wo wir ein bisschen hochgepäppelt werden und dann dauert es nicht lange, dann sind wir wieder down und dann gehen wir uns wieder ein bisschen hochpäppeln lassen. Lerne doch endlich die Lektion, die Gott dich führen möchte. Und dann wirst du ein Nachfolger des Erstgeborenen. Und bitte keine Angst. Gott lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen. Da kommt der Teufel schnell. Ja, das ist zu viel. Das kannst du nicht ertragen. Schau mal, wie der gesegnet wird von Gott. Schau mal, was die erlebt hat alles von Gott. Und du, das ist zu viel. Nein, das kannst du nicht. So redet der daher. Und der kommt mit der Mitleidsmasche, sag ich dir. Der bedauert dich, und wenn dich niemand bedauert, aber der bedauert dich, sagt er, nein, das musst du dir nicht gefallen lassen. Das ist vielleicht so ein Diplomat, aber ich möchte in der Reihe des zweiten Adam marschieren. Alles biblische Begriffe. Geschwister, da müssen wir noch manches lernen. Der erste Adam hat seine Nachfolger, genbedingte Nachfolger, beispielhaft ins Verderben, in den Tod geführt. Und dann kam der zweite Adam, das war Gott selber in Jesus Christus, und hat seine Nachfolger wohin? Zwar über den Hades, zwar über Zubereitungsprozesse, in die Herrlichkeit hineingeführt. Ich bin so bewegt. Hier schon leuchtet etwas aus einem Gotteskind heraus, das wirklich den Weg mit Gott geht. Ich könnte jetzt über den Stephanus erzählen. Und der hat sich überhaupt nicht mit den Steinen beschäftigt. Und du beschäftigst dich schon mit ein paar verletzenden Worten. Der hat nach oben geschaut. Und was hat er da gesehen? Den Herrn Jesus. Der sitzt zur rechten Hand Gottes, aber jetzt war er aufgestanden. Die Sache da mit den Steinen und mit dem Stephanus, das war dem Herrn Jesus nicht gleichgültig. Und den Dreck, den man dir nachwirft, die Verdächtigungen und die Unterstellungen und die Steine, die man nach dir wirft, die Verletzungen, die man an dir begeht, denkst du, das sieht der Herr Jesus nicht? Und er stand auf, der ehrte seinen Diener. Thailand sagt einmal, er mir dient, den werde ich ehren. Der Heiland ehrt seine treuen Diener. Der stand auf. Und der Stephanus hat die Erwartung in des Heilandes Auge gesehen. Mein Herr, der wartet ja auf mich. Der hat die Steine da gar nicht mehr gemerkt. Ich weiß nicht, ob er sie gespürt hat. Das waren Gottes Männer. Gott helfe uns, dass wir in den wunderbaren Ewigkeitsplan, den Gott mit dem Erstling hatte, aus den Toten, aus dem Totenbereich, aus dem Hades heraus. Und wenn er der Erstling ist, liebe Geschwister, dann sollen ihm welche nachfolgen. Einige hat er gleich mitgenommen. Er hat das Gefängnis gefangen geführt, hat Gefangene mitgenommen und hat den Menschen Gaben, hat sie den Menschen als Gabe geschenkt. Wir haben eine Unterstützung vom Himmel, wenn man das schaut. Wir haben einen herrlichen Gott. Aber jetzt noch einige Punkte, das muss ich noch heute an den Mann bringen. Der Erstgeborene von den Toten. Und Herr über die Könige der Erden. Was ist der Erstgeborene? Wozu ist er bestimmt von Gott? Warum hat er im Plan Gottes den Tod entmachtet? Und warum hat er Gefangene mit sich geführt? Damit er König wird, damit er Herr würde über die Könige auf Erden. Ja, welche Könige? Wir haben doch meist jetzt demokratische Strukturen. Nein, nein, wir haben Könige. Das sollst du sein und das soll ich sein. Ich lese mich immer gerne hinein in die ursprüngliche Regierungsstruktur unseres Gottes, ihr Lieben. Da waren ja Richter eigentlich. Und dann hat das Volk Israel gesagt, wir wollen auch einen, der uns repräsentiert, genauso wie die Heiden. Was sollen doch Gottes Kinder manchmal weltliche Verwaltungsformen annehmen? Ach, was gibt es da? Köder und was weiß ich, wie das da alles heißt. Bitte, ich bin nicht kleinlich und gesetzlich, aber nur so weit man muss zur Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber. Und jetzt sagten wir, wir wollen König, wie die Heiden, wie die Heiden. Wollen wir eine Verwaltung wie die Heiden? Und was sagt Gott darüber? Ich wollte doch ihr König sein. Was will Jesus? Der Herr über die neutestamentlichen Könige. Ein Satz weiter wird das gesagt, wer diese neutestamentlichen Könige sind. Da wird gesagt, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem teuren Blut. Welch ein Geschenk meines Gottes. Bei aller Zukunftserwartung, bei aller Zukunftsherrlichkeit kann ich nie die Reinigung meiner Sünde vergessen. Kein prophetisches Wort, keine prophetische Ausschau ohne auf dem Fundament des Kreuzes von Golgatha, ohne Jesusverherrlichung, ohne den Heiland groß zu machen, keine Zukunftserwartung. Er ist der Herr über die Könige. Ja, das ist ein bisschen anders in der Welt. Die Könige der kommenden Ära haben einen Herrn über sich. Ihre königlichen Aufgaben, ihre königliche Würde, ihre ganze Repräsentation in der neuen Welt, auf der neuen Erde, schon auf der alten Erde, im Millennium Jesu Christi, da haben sie einen Herrn über sich. Und da wird nicht in egoistischer Weise, nicht in Profitgier wird da geherrscht. Im Geiste Jesu Christi, eine Verwaltung über die Erde. Das meint der Prophet, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Soll alle Welt voll werden von der Herrlichkeit des Herrn. Er hat uns also geliebt, gewaschen von unseren Sünden. Bei aller Zukunftsbetrachtung, lieber Zuhörer, sind deine Sünden abgewaschen. So wie du bist, so darfst du kommen und wirst gnädig angenommen. Lauf nicht mit einem Schuldgefühl herum, mit einem Brandmal im Gewissen. Entlaste deine Seele, entlaste deinen Geist. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger du. An dem Kreuz, da kannst du rasten, da ist Ruhe. Sag dem Heiland dein Versagen, sag dem Heiland deine Sünden. Und er vergibt dir so sehr gerne. Und weißt du, wenn die Reinigungsgnade, wenn das Wirken beginnt in dir und du sagen kannst, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Weißt du, was du dann in den Augen Gottes bist? Ich sage dir es, der uns erlöst und von unseren Sünden gewaschen hat mit seinem Blut und uns zu Königen und Priester machen wird. Nein. Gemacht hat. Das müssen wir begreifen. Und da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, das zu begreifen. Und ich wäre nie darauf gekommen, dass ich das nicht richtig sehe, wenn ich nicht eine so schwierige, fromme Umwelt gehabt habe. Und was hatte ich gebetet und gefastet, dass meine schwierige Umwelt doch so wird, wie ich sein sollte? Das hat nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich will euch das Problem erklären. Ich kam dreckig, schmutzig, genbelastet. Ach, was war da alles da drin? Kam ich zu Jesus. Und er hat ohne Wenn und Aber, ohne zu zögern, großzügig, weitherzig, alle meine Sünden vergeben. Nicht einen Teil, alle. Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, o teure Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Das, was der Liederdichter sagt, habe ich erlebt und für mich in Anspruch genommen. Das kann man aber nur, wenn man ehrlich zum Heiland kommt. Wer seine Missetat leugnet, dem gelingt's nicht. So, wir sagen, wir haben keine Sünde, dann sind wir Lügner in den Augen Gottes. Wenn wir sie aber bekennen, was ist dann Gott? Treu und gerecht. Gott lügt nicht, ihr Lieben. Er ist treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. wo ich das begriffen hatte, da konnte ich singen, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Da kam Friede in mein Herz hinein. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. So könnten wir nicht oder sollten, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus. Ja, das ist aber schön. Und da fing ich an, ein bisschen in der Bibel zu forschen. Wie bin ich jetzt durch die Reinigungsgnade meines Heilands bei Gott bewertet? Wie sieht er mich jetzt? Wie war es bei Jesus? Ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, da begriff ich, der uns angenehm gemacht hat beim Vater. Und jetzt war da etwas in mir, dass ich zum großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, höchste Wesen, Abba, lieber Vater sagen durfte. Ja, wenn das mein Vater ist, dann bin ich ja adeliger. Dann habe ich aber eine ganz andere Erwartung als ein Normalbürger. Von einem Adeligen, von einem Edlen, einem Veredelten wird was ganz anderes verlangt. Ah, habe ich gesagt, na las ich, gewaschen durch sein Blut, erlöst durch sein Blut und hat uns eben durch diese Erlösung, durch die Reinigungsgnade mit dem vergossenen Blut der Jesu, zu Könige gemacht. Könige und noch etwas.
Priester.
König allein, das ist nicht das. Priester allein ist nicht das. Der Regentenstab Jesu, die Nachfolger des Erstgeborenen, die Todesüberwinder, die mit der Gnade Gottes den Machtbereich des Todes überwinden. Ich hätte so viele Bibelstellen, mein Herz ist so voll. Wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben. Und noch etwas schön, er ist vom Tode, aus dem Machtbereich, aus der Einflusssphäre, die der Tod ausstrahlt und tätigt, hindurchgedrungen zum Leben, zum ewigen Leben. Lob und Dank, der Bruder Wegner ist aus reiner Gnade allein um des Sühnopfers Jesu willen dem Einflussbereich, dem Machtbereich des Todes entrissen worden und steht in einem neuen Leben. Und wenn das wirklich da ist, dann äußert sich das. Es glänzt der Christen inwendiges Leben. Jetzt hatte ich das begriffen, stellt euch einmal vor, dass ich durch das Erlösungswerk von Golgatha, durch das Blut Jesu rein bin vor Gott. Und nur weil ich rein bin vor Gott aus Gnaden, akzeptiert er mich als sein Kind. Und bin ich ein Kind, dann bin ich auch Erbe. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben. Mit Erben Jesu, mit dem Erstgeborenen. Das, was er erbt, kriege ich auch. Gott, der seinen Sohn nicht hat verschont, wie sollte er uns mit ihm, na was? Nicht alles schenken. Glaubst du der Bibel? Bist du mit deinen Sünden zum Heiland gekommen, ohne Buße, ohne Herzenshinwendung zu Gott? Funktioniert sowieso nicht. Das ist eine Herzenssache. Jetzt war ich voller Freude. Mann, ich werde nicht einmal ein König. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein König, von Gott eingesetzter Priester. Ordiniert. Von Gott, natürlich. Ich war so voller Freude, bin zu meinen Geschwistern und habe gebetet. Lieber Herr, habe ich gesagt, ich danke dir, dass du mich zu einem König und einem Priester, dem Heiland die Ehre gegeben, durch die Gnade gemacht hast, durch den Sühnopfer. Und meine pietistische Umgebung, die hat die Ohren gespitzt. Was sagt der junge Wegner da? Damals war ich noch jünger. Was sagt er da? Der hält sich für einen König und für einen Priester. Was? Und dann habe ich Zunder gekriegt. Ja, was bildest du dir denn ein, wer du bist? Ja, willst du mehr sein als wir? Das wollte ich nicht. Aber die haben mir das unterstellt. Mensch, geh bloß in die Demut. In die falsche Demut haben die gemeint, wo man nicht mehr glauben kann, wo man verzweifelt wird über sich selber, wo man mutlos gemacht wird durch verkehrte, frommen Einflüsse, die nicht mehr vom Worte Gottes, nicht mehr von der Bibel herkommen. Ach, habe ich gesagt, jetzt habe ich was angerichtet. Dann bin ich zum Heiland gegangen, das war wohl nichts. Ich bin doch ein armer Schlucker. Und dann las ich in der Bibel, und da stand aber, wenn ich reingewaschen bin durch Sühnopfer Jesu Christi, wenn ich Gnade hab, dann bin ich adeliger Abstammung, nicht nach dem alten Menschen. Und jetzt, ich bin doch ein Gotteskind, ich bin doch ein König, nicht weil ich das kann oder wert wäre, durch die Reinigungsgnade meines Herrn. Wie sagt Paulus, das was ich bin, und ich bin etwas, aber das was ich bin, das bin ich aus Gnade. Glaube, Demut, die müssen wunderbar zusammen harmonieren, gell, liebe Geschwister. Ja, und da habe ich wieder gebetet. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich doch dein Kind bin und doch zum König gemacht. Ja, der hat es immer noch nicht begriffen. Und dann gab ich wieder. Ja, lieber Herr, warum lässt du das zu, dass die mich nicht begreifen und verstehen? Mich versteht aber gar keine mehr. Hat er gesagt, ja, mich hat auch keiner verstanden und mich haben sie alle gelassen. Aber ich blieb bei meinem Vater bis am Ende. Jetzt, woran sollte ich mich halten? Das, was die fromme Umgebung gesagt hat oder was die Bibel gesagt hat? Woran sollte ich mich halten? Ich habe mich für die Bibel entschlossen. Jetzt werde ich immer noch verdächtigt. Ich höre manchmal nicht so direkt, die sagen das einem ja nicht ins Angesicht. Denn ich hätte jetzt schon Antworten, ich könnte schon reagieren. Die sagen schon, Mensch, der Weg, das ist ein. Aber das macht nichts. Höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir dein Urteil spricht. Nimm die Gnade Jesu an. Komm mit deinem Fehlverhalten. Komm mit deinem Unvermögen. Komm mit deinen Minderwertigkeitsgefühlen. Komm mit deinem vorlauten Wesen. Komm mit deiner Ich-Sucht. Komm zum Heiland. Leg sie ab. Oh, leg sie ab. Die schwere Last, die du so lang getragen hast. Jesus gibt Ruhe. Und dann kriegst du Vergebung. Und dann kann der Verkläger kommen. Ob über die Behörde oder über die Kollegen im Arbeitsmilieu oder die eigenen Familienangehörigen oder sogar über Geschwister aus der Gemeinde. Wenn der Kläger mich verklagt, oh, dann ist Jesus da. Und von Herzen kann ich dem Bibelwort glauben, wenn ich Buße getan habe. Saubere, nicht lästige. Befreiende Buße, Hinwendung zu Gott. Ich bin ein König und ein Priester. Eine kurze Illustration. Er ist der Herr über die Könige auf Erden. Welche Könige, welche Machthaber? Über die, die vom Himmel eingesetzt werden. Die den Weg des Erstgeborenen gehören. Die dem Erstgeborenen angehören. Und das zu verdeutlichen, habe ich manches Mal schon erzählt, dass es früher einmal in England große Grundbesitzer gegeben hat, die viel Grund besaßen in Irland. Da soll es früher solche Pächter gegeben haben, die waren also den englischen Grundherren gegenüber so verschuldet. Die quälten sich und arbeiteten und kamen nicht aus ihren Schulden heraus. Es war ein qualvolles Ringen und Kämpfen um die nackte Existenz. Und da soll es vorgekommen sein, dass einer dieser englischen Großgrundbesitzer sich gesagt hat, die Leute haben ja gar keine Lust mehr zum Arbeiten. Die sehen ja nur noch Schulden. So ein Mensch muss ja denken, ja, jetzt muss ich das ganze Leben arbeiten, mich quälen und abrackern, nur um meine Schulden zu bezahlen. Und das schaffe ich ja gar nicht. Meine Schulden werden noch auf meine Kinder kommen. Und da sagte sich dieser Großgrundbesitzer, diese Leute, die sind ja hoffnungslos.
Ich muss das mal anders versuchen. Vielleicht haben die mehr Freude zur Arbeit. Vielleicht kann ich mehr aus ihnen herausholen, wenn diese Schulden nicht mehr so sehr auf ihnen lassen. Ich wage mal etwas. Da gab er einen Rundbrief heraus und schrieb da drin an alle seine Pächter: Am so und so vielten, am Dienstag meinetwegen, von 1 bis 3 Uhr nachmittags bin ich in der Schule ihres Dorfes. Und jeder von ihnen, der mit seinem Schuldschein zu mir kommt, dem werde ich diesen Schuldschein oder diese Schuld erlassen. Vollständig erlassen. Und sollte er noch Privatschulden haben und er bringt diese Schuldscheine mit, bin ich sogar bereit, auch diese Schulden aus meiner Tasche zu bezahlen. Jetzt hättet ihr sehen sollen, als die Leute den Rundbrief bekamen, wie die misstrauisch wurden. Das gibt's doch nicht. So etwas kann es nicht geben. Da steckt irgendwie etwas dahinter, ob das nicht so eine Bauernfängerei ist. Der Mann, der will bloß wissen, wie viel Privatschulden wir noch haben, und dann jagt er uns dann runter von den Grundstücken, holt sich andere Pächter. Wir bleiben mal lieber weg. Also das Misstrauen hat sich verbreitet. Und als dann der Dienstag kam, war dann dieser englische Lord dann in der Schule. Da sammelten sich auch einige Neugierige und diskutierten da unten vor dem Schulhof. Das kann nicht sein, seid mal vorsichtig, das sind ja Berge von Geldern, die kann er uns doch nicht alle entlassen, wenn es bei einem wäre, aber bei so viel unmöglich. Und da diskutierten sie. Keiner wagte, hinaufzugehen und Bezug zu nehmen auf das, was er schriftlich in der Hand hatte. Wir haben so viel Verheißungen Gottes schriftlich in der Hand, aber wir zögern, wir sind misstrauisch, wir nehmen Gott nicht ernst genug an seinem Wort. Und deshalb kommen wir im Glaubensleben einfach nicht weiter und werden nicht fest in seinem Wort. Na, dann ganz am Ende, ich glaube so um 2:30, da kam einer, das muss ein Kerl gewesen sein, wie ich einmal einer war. Der war so total verschuldet. Der hat gesagt: Ich wag's mal. Da steht's ja. Bei mir kann ja nichts mehr schief gehen. Ich wag's mal. Der ging da an den diskutierenden Leuten vorbei und ging schnurstracks da oben zu diesem Lord, zu diesem Großgrundbesitzer und zeigt den Rundbrief. Das haben Sie doch geschrieben. Jawohl, das ist doch meine Unterschrift, habe ich geschrieben. Also, ich bin hier. Hier ist mein Schuldschein. Sie müssen ja den Gegenschein haben. Jawohl, jawohl, das stimmt, den habe ich hier. Also, hier ist er, ich schulde Ihnen nichts mehr, laut dieses Rundschreibens. Jawohl, so ist's, ich hab's gesagt. Hier, das Gegenstück, schauen Sie, zerrissen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Verstehen wir das alles auch besser. Weg war die Schuld. Ja, da fiel ihm ein, ich habe auch da noch 2, 3 andere Schuldscheine. Und da zeigte er sie ihm. Oh, mein Freund, das ist auch noch ein schöner Batzen. Aber versprochen ist versprochen. Hier kriegt er Schrift dafür, dass der bereit ist, der Großgrundbesitzer, diese Schulden zu übernehmen. Und gibt sie ihm, also doppelte Anfertigung. Oh, war der froh, der jubilierte. Jetzt beginnt ein neues Leben, frei von jeder Bedrückung, frei von jeder Last. Jetzt kann ich mich mal so richtig von Herzen heraus freuen und ich habe Grund zur Freude und wollte dahin durch. Aber der schnappt ihm: Halt, Moment mal, nicht so schnell. Du wartest bis 3 Uhr, sind noch eine Viertelstunde, ist noch bis 3 Uhr. Wenn du jetzt da hinunter gehst, dann stehen die anderen da unten schon. Die fragen: Wie war's? Und wenn du dann sagst, der hat wirklich alles vergeben und meine Schulden noch bezahlt, dann stürmen die alle hoch. Und wollen das auch. Aber diese Leute da unten, die will ich gar nicht. Ich möchte solche neue Mitarbeiter haben, die, mit denen ich auf Vertrauensbasis zusammenarbeiten kann. Die mir auch trauen. Und die trauen mir ja nicht, die haben das ja schwarz auf weiß. Und die stehen und diskutieren. Die sollen ruhig ihre Schulden behalten. Und dann gehst du runter. Und um 3 ging er runter. Und da frugen sie: Na, ist es wahr? Hat er alles vergeben? Jawohl, es ist wahr. Ja, da wollten wir hoch, aber die Gnadenzeit war verstrichen. Seht, das ist ein menschliches, schwaches Beispiel, aber auf das kommt drauf an, wie ernst die Zeit ist, wie wichtig es ist, dass wir Gott gegenüber Vertrauen haben, nicht bloß in religiösen Formen uns bewegen, uns nicht nur ein religiöses Wissen aneignen, sondern diese göttliche Tugenden, das gegenseitige Lieben, das gegenseitige Vertrauen, dass wir das ihm gegenüber besitzen.
Wir haben doch einen Grundbesitzer, die Erde und alles, was darauf ist. Wem gehört es denn? Es gehört dem Herrn. So habe ich Vergebung meiner Sünde. Und nicht aus Einbildung. Gott bewahre mich vor Stolz, Hochmut, Überheblichkeit. Nein, lieber ein Diener für alle. Aber ich bin ein König und Priester auch. Es gibt Menschen in meiner Umgebung, die machen so viele Fehler. Am liebsten würde ich draufschlagen, so Fehler machen die. Aber das sagt etwas in mir, weißt du nicht, wes Geistes Kind du bist? Wie willst du Priester lernen? Wie willst du lernen, wie sich ein Priester zu verhalten hat? Wenn es keine Fehler in deiner Umgebung gibt, wenn du nicht Geduld praktizieren wirst. Das kommende Reich unseres Herrn Jesu hat die Prägung. Königliche Priesterschaft, nicht königlich, nicht priesterlich, beides. Das beinhaltet Herrscherfähigkeiten, Herrschaft zugetraut, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen mit dem anderen. Amen.